Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass ihr da seid heute Abend, Mittwoch 19.30 Uhr, Zeit für Bible Study. Ich freue mich, ich hoffe, ihr habt auch Lust, denn immer wenn wir hier zusammenkommen, Bible Study machen, tauchen wir ein bisschen weiter in das ein, was Gott uns in seiner Bibel mitgegeben hat, für unser Leben, für unseren Glauben, für all das, was in unserer crazy Welt heutzutage so passiert. Und wir sind mittendrin im Galaterbrief. Kapitel 4 tatsächlich. Kapitel 4. Wir haben heute ein längeres Stück. 12 Verse. Letztes Mal war kürzer, glaube ich. Dieses Mal 12 Verse. Und wir werden richtig gut loslegen. Wenn du das erste Mal dabei bist, es läuft immer so, ich erzähle eine knappe halbe Stunde was über den Text. Du kannst über eine zweite Kammer zuschauen, was ich da mache und rummal. Und danach ist Zeit für Fragen. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne mit Großfrage, Doppelpunkt, davor in den Chat. Dann finde ich die nachher nämlich leichter. Also, mega, dass du dabei bist. Ich freue mich. Lass uns mal starten jetzt. So. Also, das ist unser Text für heute. Es ist... Das haben wir ein bisschen gesehen, ne? Meine Vorbereitung ist tatsächlich, ich mache das nachmittags schon einmal und mal das jetzt sozusagen mit euch zusammen ab. Aber ist ja klar, dass ich das nicht alles direkt im Kopf habe hier jetzt gerade. Auch ich muss vorbereiten. Galater 4, und wir machen heute die Verse 8 bis 20. Ganz kurz, was hatten wir davor? In den Stücken davor ging es auf ganz viele Arten und immer wieder im Kreis, ging es vor allem um eine Sache. Paulus hämmert den Galatern immer wieder ein, das Gesetz ist als Heilsweg ausgeschlossen. Das haben wir in ganz vielen verschiedenen Beispielen gesehen. Er hat das mit Abraham erklärt, mit verschiedenen anderen Dingen, mit Festen, mit Beschneidung und so und so und so und so weiter. Aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven hat er immer diese eine Frage beleuchtet. Und ist, ne, wie ist das mit dem Heilsweg? Und er ist immer wieder zu dem Schluss gekommen, das Gesetz als Heilsweg funktioniert nicht. Ja? Sondern Jesus. Und heute kommen wir zu einem Punkt, wo es nochmal ganz stark um das persönliche Werben ist. Was wir sehen werden, hier unten kommt das nachher, das ist so ein Stichwort, behaltet das mal im Hinterkopf schon mal. Können wir schon mal anmarkern, wir springen heute einmal nach hier direkt. Meine Kinder, wenn Paulus heute mit den Galatern redet, dann habt mal so als Anrede meine Kinder im Kopf. Das schwingt so ein bisschen mit bei den ganzen Dingen, die er heute sagt. Also starten wir aber trotzdem mal oben. Ich lese ein Stück vor. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Machen wir erstmal nur den Satz, das ist ja eine Rückschau, logischerweise, ne? Zu der Zeit, also in Klammern früher. Als ihr Gott noch nicht kanntet. Mit anderen Worten, bevor Paulus kam. Das werden wir hier unten sehen. Und das haben wir auch schon vorher in einem Stück gehört. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Bible Study das war, in welcher Folge. Aber Die Gemeinde hat das Evangelium von Paulus und Freunden gehört. Das heißt, als ihr Gott noch nicht kanntet, bevor ihr das Evangelium gehört hattet, bevor ich das erste Mal bei euch war. Was war da? Da habt ihr denen gedient, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Also, ne, hier, man dient immer irgendwas. Man dient immer etwas. Die Frage ist, ist es Gott oder nicht? Entfalten wir gleich noch ein bisschen. Also, man dient immer irgendwas. Das ist sozusagen erstmal der Status, bevor Paulus bei denen angekommen ist. Und dann, nun aber, ne, später, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Du merkst, das ist hier so ein Hin und Her. Also Punkt 1 ist vor Paulus. Punkt 2 ist das Evangelium kommt dazu. Und jetzt gibt es irgendwie so dann den Weg, dass die aber irgendwie doch wieder ein bisschen zurückgehen. Ist nicht so ganz schlau, sagt Paulus. Also, was passiert hier? Nun, also jetzt, ihr habt Gott erkannt, ja viel mehr, das finde ich so genial, diesen Move hier. Ihr habt Gott erkannt, naja, wenn wir mal ehrlich sind, man hört richtig, wie Paulus das sagt, naja, aber eigentlich, wenn wir es richtig ernst nehmen, dann wurdet ihr von Gott erkannt. Grün, Farbe immer, wenn Gott handelt, Gottes Eigenschaften. Gott erkennt, Gott sucht Gemeinschaft. Ja, wenn ihr das jetzt, also ihr habt diesen Schritt gemacht, ne, von 1 zu 2, von ihr habt irgendwie schrägen Mächten gedient bis zu, ihr wisst, wer Gott ist. So, und was ist dann? Jetzt macht ihr irgendwie, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt, ne? Dienen ist hier doppelt. Das ist das Dienen von hier oben. Also das war mal so. Und jetzt kommt das auf einmal irgendwie wieder. Und Paulus sagt, hä? Warum? Was ist los bei euch? Ihr habt doch diesen Schritt geschafft. Ihr wart doch von, wir wissen überhaupt nicht, wer Gott ist, zu, wir haben verstanden, was das mit Jesus auf sich hat. Wieso macht ihr jetzt einen Schritt zurück? Wieso macht ihr jetzt einen Schritt zurück? Und das Spannende ist, wenn es hier ums Dienen immer geht, dann geht es darum, dass, er redet ja nicht sozusagen dienen, irgendwie was auch immer, sondern er nennt es einmal, denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. In Klammern, Götzen, beziehungsweise den schwachen und dürftigen Mächten. Ne, also das ist hier parallel wieder. Also auch Dinge, die nicht Gott sind. Was aber passiert, ist, dass wenn die Menschen anfangen, diesen Dingen wieder zu dienen, dann setzen die sich an die Stelle, an die eigentlich Gott gehört. Das ist das Problem. Wenn die Menschen anfangen, diesen Dingen zu dienen, dann setzt sich das an die Stelle, an die eigentlich Gott gehört. Das heißt, von sich aus, ne, er sagt ja auch, Dinge, die ihrer Natur nach nicht Götter sind, also nicht da, wo das durch das Dienen landen würde, und dann, oder auch schwache und dürftige Mächte, die haben ihre Kraft, die haben ihre Macht nur dadurch, dass Menschen ihnen dienen. Das ist nichts, was in sich, so wie Gott, in sich eine Kraft, eine Macht hat, sondern das entsteht durch das Dienen. Wie sieht das aus, fragst du dich jetzt vielleicht. Also das ist ja jetzt so ein bisschen verschwurbelt vielleicht. Wie sieht das praktisch aus? Jetzt sind wir bei Vers 10. Jetzt zählt er nämlich auf, was sozusagen dieser Schritt hier ist. Ne? Also von, ihr kanntet es nicht, ihr kennt es und jetzt geht es irgendwie zurück. Wie sieht dieses irgendwie zurück aus? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Also, dieses Umkehren, dieses wieder dürftigen und schwachen Mächten dienen, dieses Dingen dienen, die nicht Götter sind, drückt sich, sagt Paulus, darin aus, dass ihr bestimmte Tage, Monate und Zeiten und Jahre beachtet. Tage wäre zum Beispiel, könnte man sagen, der Sabbat. Monate ist vielleicht, so was ich dazu gelesen habe, so Neumondfeste. Ne, die antike Welt hat ja ganz, ganz, die meisten Kulturen haben Mondkalender. Das heißt, der Neumond ist immer dann auch eine besondere Sache. Und in vielen Religionen wurde das gefeiert. Und so weiter und so weiter. Was dahinter steht, hinter diesem Tage, Monate, Zeiten und Jahre, Jahre könnte sich vielleicht auf so Sabbatjahre, Erlassjahre vielleicht beziehen. Zeiten ist vielleicht eher so eine Allgemeinerung, da bin ich mir nicht sicher. Was dahinter steht, ist, bei diesem ganzen Ding, Gott wird auf bestimmte Zeiten eingegrenzt. Also Paulus sagt, wenn ihr jetzt aber wieder anfangt und sagt, okay, der Sabbat muss gehalten werden, ne, wir sind ja über Hauptthema, das Gesetz ist als Heilsweg ausgeschlossen. Wenn ihr jetzt wieder anfangt und sagt, okay, wer den Sabbat nicht hält, da kann das mit dem Christentum ja nicht weit her sein. Wer den Neumond nicht feiert, ah, da kann das mit dem Christentum ja nicht weit her sein. Sagt Paulus, A, ist das falsch? Und B, legt ihr Gott damit auf eine bestimmte Zeit fest? Man könnte das, ist mir vorhin so eingefallen, man könnte das, wenn man es auf heute übertragen würde, vielleicht so ein bisschen mit Weihnachten vergleichen. Also wenn man sagt, okay, hier ist jemand, du legst Gott einfach nur sozusagen auf Weihnachten fest. Ne, das ist deine Zeit, wo du irgendwie mit Gott mal zu tun hast. 24.12., 17 Uhr Familiengottesdienst. Würde Paulus auch sagen, so ganz lupenrein ist das auch nicht, ne? Zum Beispiel heute nur Weihnachten. Ist mir vorhin irgendwie eingefallen, der Gedanke. Fand ich ganz witzig. So. Und da ist nämlich die Angst, die Paulus hat. Wir sind immer noch im Hinterkopf, er redet, meine Kinder. Die Angst, die er hat, ist, dass der Glaube so ein bloßes äußerliches Ding wird. Heute ist der Zettel sehr eng am Ende. Ich merke, ich habe das ja schon ausprobiert. Glaube wird bloßes äußerliches Ding. Mit anderen Worten, es geht euch am Ende nur noch darum, okay, irgendwie der Sabbat wird gehalten, Neumond wird gefeiert, bestimmte Jahres- und Festzeiten werden beachtet. Aber wo ist die be persönliche Beziehung? Ja? Wo ist die persönliche Beziehung, von der ich euch hier erzählt habe? Wo ist das persönliche Verhältnis zwischen dir und Jesus? Wenn es am Ende auf einmal nur noch darum geht, den Sabbat zu halten und den Neumond zu feiern. Das passt nicht ganz zusammen, sagt er. Das passt nicht ganz zusammen. Ich fürchte für euch, ne, Angst. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Alles, was ich getan habe, ich habe euch das Evangelium erzählt, ich war bei euch immer wieder, habe euch Briefe geschrieben und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt sehe, was da bei euch los ist, habe ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie vergeblich war. Ich führe das noch weiter aus. Und jetzt kommt Vers 12. Werdet doch wie ich, denn auch ich wurde wie ihr, Brüder und Schwestern. Ich bitte euch. Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Das ist das, was ich hier oben sagte, ne? Vorher, und dann kommen Paulus und Konsorten und erzählen ihnen das Evangelium. Und das ist der Punkt, wohin wollte. Und das ist das, was dann passiert ist. Also, werdet wie ich, denn ich wurde wie ihr. Da muss man ein bisschen überlegen, was meint er da? Werdet wie ich, weil ich wurde ja auch wie ihr. Beim ersten Besuch zum Beispiel. Ich bitte euch. Denn ihr wisst, dass ich zuvor in Schwachheit kam und habe euch das Evangelium gepredigt. Also, was ist da passiert? Er bezieht sich hier auf einen früheren Besuch in dieser Gemeinde. Er bezieht sich darauf, dass er da war und er war offensichtlich in Schwachheit da. Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, in den Briefen, wo Paulus darauf eingeht, dass er natürlich gesundheitlich auch nicht immer ganz fit ist. Gibt es so verschiedene Momente und das ist einer davon. Also bei dem ersten Besuch, als er in der Gemeinde war, war er offensichtlich in Schwachheit des Leibes, also in irgendeiner Form von ich war krank da. Geht in 14 noch weiter, und obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus, wie Christus Jesus. Was ist der Hintergrund? In der Kultur der damaligen Zeit wurde Krankheit auch oft als Strafe Gottes gesehen. Das heißt, wenn jemand krank war, dann war das nicht nur, okay, der hat sich jetzt verkühlt oder der hat ein, weiß nicht, Behinderung, deformiertes Bein oder so, sondern das wurde dann gerne im Sinne von gesehen, okay, das kann ja nicht grundlos so sein. Entweder hat der ordentlich was falsch gemacht oder vielleicht sogar die Eltern davor. Das gibt es auch im Alten Testament, so ein paar Stellen, wo darüber eben gesagt wird, dass es nicht so ist. So, ne? Dass da eben gesagt wird, nee, 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 sagen die Propheten auch, das ist es ja nicht. So, aber es gibt in der damaligen Welt, in der Kultur, diese Denke, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, ist das eine Strafe Gottes. So, und jetzt sagt Paulus, ich erinnere mich noch, als ich bei euch war, ne, in Schwachheit des Leibes, und obwohl ich leibliche Schwäche hatte und obwohl das eine Anfechtung war, obwohl ja auch erstmal natürlich die Galater, die kennen diesen Spruch natürlich dann auch irgendwo, okay, wenn jemand körperlich nicht so ganz auf der Höhe ist, vielleicht findet Gott den einfach nicht so cool. Und obwohl das eine Anfechtung für euch war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern mich wie ein Engel Gottes aufgenommen. Ja, wie Christus Jesus. Ne? Ihr habt mich wie Jesus selbst aufgenommen. Daran erinnert er sie. Er sagt, hey, als ich das letzte Mal bei euch war, da war eine echte christliche, gemeinschaftliche, geschwisterliche Beziehung zwischen uns. Ihr habt mich aufgenommen wie Jesus selbst. Ihr habt mich nicht so mit einem kalten Herzen angeschaut. Was jetzt vielleicht schon anders aussieht. Ne? Was jetzt vielleicht so aussieht, weil ihr euch zurückbewegt habt von dieser wirklichen Herzensfrömmigkeit, das zu leben, zurück zu einem äußerlichen Glauben, zu etwas, wo es mehr darum geht, bestimmte Feste und Feiertage zu beachten und gut ist. Und da erinnert er sich nochmal dran, sagt, hey, als ich das letzte Mal da war. Und was ist da passiert, als ich da war? Werdet doch wie ich, denn auch ich wurde wie ihr. Was sagt er damit? Er meint damit, mit diesem Ich wurde wie ihr, meint er, als ich bei euch war, das ist ja keine, das hatten wir ganz am Anfang, dann hat die Bible Study angefangen mit dieser Unterscheidung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Judenchristen sind Menschen, die erst den jüdischen Glauben hatten und dann Christen geworden sind. Paulus zum Beispiel, Petrus, also alle Apostel zum Beispiel. Die waren ja Juden, sind dann mit Jesus unterwegs gewesen und haben danach die christliche Gemeinde geleitet. So. Das heißt, die hatten natürlich in ihrem Hintergrund, in dem, was sie erlebt hatten, kannten sie die ganzen jüdischen Gesetze, die Gebräuche, alles, was dazugehört, die Gebote, die Feste, Beschneidung und so weiter. Dann gibt es aber auch die Heidenchristen. Das sind alle, die nicht vorher Juden waren. Zum Beispiel die Leute in der Gemeinde hier. Das heißt, die waren vorher vielleicht, haben die irgendeinem römischen Kult angehört oder irgendwas anderem. Jetzt sind sie aber Christen. Das heißt, die kennen sich nicht so ganz mit diesen jüdischen Dingen unbedingt aus, automatisch. So wie ein Judenchrist das tut, wie Paulus zum Beispiel. So, er sagt, werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr. Was bedeutet ich wurde wie ihr? Es bedeutet, ich habe nicht auf die jüdischen Dinge bestanden. Ich habe nicht, als ich bei euch war, meine jüdischen Gebräuche sozusagen vor mir hergetragen. Wir sehen so ein bisschen den Unterschied bei Petrus und Paulus. Wir hatten, Petrus wurde erwähnt in Kapitel 2, glaube ich. Da ging es darum, dass Petrus ja diese Geschichte hatte, dass er mit den Leuten da auch Tischgemeinschaft hat, die sitzen zusammen, die essen zusammen. Als dann aber andere ehemalige Juden, jetzt Christen, kommen, zieht Petrus sich ganz schnell zurück und kündigt diese Tischgemeinschaft auf. Weil für einen gläubigen Juden ist das ein Problem, mit Menschen an einem Tisch zu sitzen, die nicht jüdischen Glaubens sind. In der Zeit ganz stark und in bestimmten orthodoxen Kreisen heute immer noch, weil das immer dieses Reinheit-Unreinheitsding bedeutet. Und Paulus sagt, genau das habe ich nicht gemacht. Als ich zu euch gekommen bin, da wurde ich wie einer von euch. Da wurde ich einer, der nicht das Gesetz vor mir hergetragen hat. Da wurde ich wie einer, der Lebensweise hinten angestellt hat. Das Wichtige ist, es geht bei dieser ganzen Sache nicht darum, Beispiel Sabbat. Es geht nicht darum, auf jeden Fall den Sabbat nicht zu halten, weil das falsch wäre. Ja, es bedeutet nicht, 7 Tage zu arbeiten. Es bedeutet aber, diesen 7. Ruhetag nicht als etwas zu sehen, was dir bei Gott Favor bringt, Rettung bringt, Heil bringt, sondern es ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Minimum einen Tag die Woche nicht zu arbeiten, ist eine gute Sache. Sagt Paulus genauso. Aber er sagt, im Gegensatz zum Judentum zur damaligen Zeit, sagt er, dass er dass es nicht darum geht, das machen zu müssen, um gut vor Gott dazustehen, sondern es ist eher, der Sabbat ist ein Geschenk Gottes. Und er sagt, als ich zu euch gekommen bin, habe ich das alles nicht vor mir hergetragen. Ich habe das abgelegt. Ich wurde wie einer von euch. Ja? Jetzt werdet ihr doch wie einer von ich. Wie ich. Klebt nicht alle Äußerlichkeiten, sondern habt einen Herzensglauben. Ne? Und erinnert sie nochmal, damals, ihr wart gut zu mir. Gemeinde war gut zu ihm. Da erinnert er sie nochmal. Und sagt, hey, erinnert euch doch mal zurück, als ich zu euch gekommen bin, da war was anderes. Da war eine richtige Herzensnähe zwischen uns. Ihr habt mich aufgenommen wie ein Engel. Ihr habt mich aufgenommen wie Jesus. So. Wie wart ihr dazu mal selig zu preisen? Denn ich bin euer Zeuge. Ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, was diese körperliche Schwäche an der Zeit ist. Vielleicht hat er irgendwie was mit dem Auge gehabt. Und er sagt, ihr wäret ja so weit gegangen sogar, um mir das sozusagen ersetzen zu wollen. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Das ist jetzt so die Vermutung, die er dahinter hat. Okay, das ist offensichtlich gerade nicht mehr so. Und vielleicht steckt dahinter auch die Idee, dass die Gegner des Paulus, von denen haben wir auch am Anfang des Briefes gehört, dass die in den Gemeinden unterwegs sind. Vielleicht ist das etwas, was die verbreiten. Vielleicht verbreiten die sowas wie, hört mal auf, mit dem Paulus rumzuhängen. Wer mit Paulus rumhängt, der kann kein echter Christ sein. Und darauf antwortet Paulus, naja, bin ich denn euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit vorhalte? Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, er selbst ist die Wahrheit. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diesen Jesus, den halte ich euch immer wieder vor. Den halte ich euch vor, wenn ihr droht abzurutschen, dass es ein äußerlicher Glaube wird, bei dem es nur darum geht, irgendwelche Feiertage zu halten. Den halte ich euch vor, wenn etwas, was auf dem Weg des Evangeliums der Nächstenliebe war, als ich das erste Mal bei euch war, was sich jetzt irgendwie geändert hat. Dann halte ich euch auch diesen Jesus vor. Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Das sind diese Gegner. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr dann um sie werbt. Das heißt, es geht auch um so ein Machtgefüge irgendwo. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. Und jetzt meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin ratlos. Denn ich bin ratlos euretwegen. So ein bisschen trauriger Schluss tatsächlich von unserem Abschnitt heute. Ich bin ratlos, sagt er. Aber hier unten sind auch noch ein paar Dinge drin. Dieses unter Wehen gebäre, das erinnert natürlich an Johannes 3. Gespräch Jesus und Nikodemus aus Glauben geboren. Und Paulus sagt, ich bin bereit, euch abermals unter Wehen zu gebären, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also bis, da geht es um Heiligung. Christlicher Weg bedeutet auch, immer weiter Jesus ähnlich zu werden. Also nee, wir werden ihm nicht gleich. Ne? Aber ein christliches Leben ist im Idealfall davon gezeichnet, dass man immer mehr ein Leben führt. Man könnte so sagen, dass man Lehrling des Meisters ist. Jesus ist der Meister und dass man Lehrling von ihm ist. Und immer mehr sozusagen Nächstenliebe übernimmt, Geduld übernimmt, Gnade übernimmt und so weiter und so weiter. Ja? Und er sagt, meine Kinder, ich bin abermals unter Wehen bereit zu gebären, bis Christus in euch, also ich bleibe bei euch auf dem Weg, ja? Noch besser wäre es, wenn ich jetzt bei euch wäre, weil ich bin ein bisschen ratlos, ja? Ich wäre jetzt gerne bei euch, geht nicht, wir können nur Briefe schreiben gerade. Aber ich wäre gerne bei euch, um das mit euch durchzustehen. Und was er hier tut, gerade am Schluss, hier sind ja einige Anschuldigungen drin, ne? Er sagt, hier, früher kanntet ihr Gott nicht, jetzt seid ihr auf dem besten Weg wieder zurück dahin. Was ist los mit euch? Werdet mal mehr so wie ich. Was ist los mit euch? Ihr habt, als ich das erste Mal bei euch war, da wart ihr richtig weit vor. Das hat irgendwie aufgehört. Was ist los mit euch? Ich halte euch die Wahrheit vor. Bin ich dadurch euer Feind geworden? Da sind die Feinde, die euch umwerben, die sagen, lass mal die Finger von dem Paulus. Aber Leute, ich bin bereit, an eurer Seite zu sein. Paulus wirbt mit Liebe. Er wirbt nicht, indem er sie die ganze Zeit nur anklagt. Oder indem er sagt, okay, offensichtlich funktioniert das ja alles nicht. Ich lass euch. Ja, ich lass euch. Es gibt genug andere Gemeinden, denen ich Briefe schreiben kann. Ich bin weg. Das sagt er nicht. Sondern er wirbt um Liebe, mit Liebe um sie. Und ich habe das hier bei mir so ein bisschen aufgeschrieben. Punkt 1 ist, dass in diesem Verhältnis Paulus und Gemeinde, da herrscht Liebe. Liebe zueinander herrscht. Das ist das Erste, ja? Das Zweite ist bei Paulus und Gemeinde, Liebe erträgt aber auch Ermahnung. Das macht er ja, ne? Das ist ja offensichtlich. Er ermahnt die und sagt, ne? Werdet mir wie ich. Ich lasst es nicht bei den Äußerlichkeiten stehen. Und was will die Ermahnung? Ermahnung will immer wieder zu Jesus führen. Es geht Paulus nicht darum, da einfach nur Ärger zu machen, den auf die Finger zu klopfen und sagen, alles falsch, ihr seid blöd, ihr habt es nicht verstanden, tschüss. Darum geht es ihm nicht, sondern es geht ihm immer wieder darum, ne, meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne, ich wäre jetzt gern bei euch. Es geht ihm die ganze Zeit darum, die immer wieder zu Jesus zurückzuführen. Deshalb ist dieses hier oben, ne, werdet wie ich. Das ist auch nicht im Sinne von gemeint, dass er der Allerbeste ist. Und wenn alle sind wie Paulus, es gibt genug Stellen in den Paulusbriefen, hatten wir auch schon ein paar Mal, wo Paulus seine ganzen eigenen Schwächen eingesteht. Ja? Das kommt auch immer wieder. Aber er sagt, nehmt euch ein Beispiel daran, wie ich bereit bin, mich Jesus ganz hinzugeben, mich ihm auszuliefern, ihm zu folgen. Das ist das, was ihr tun solltet. Das ist der Weg, der eigentlich der richtige für euch ist. Und deshalb, ne? Das Verhältnis ist von Liebe beherrscht. So eine Liebe erträgt auch eine Ermahnung. Aber es soll immer wieder darum gehen, zu Jesus zurückzuführen. Das ist ganz, ganz kennzeichnend in dem Verhältnis, um das es heute geht, wenn wir über diese Stelle aus dem Galaterbrief reden. So. Kleines Stück für heute. Bestimmt sind da auch einige Fragen zu drin. Das war ja ein ordentliches Stück heute. Und wir schauen da gleich mal rein. Ich springe mal zurück. So. Und jetzt wollen wir mal in die Fragen von heute schauen. Also, oh, einen Schluck trinken, ne? Immer meine große Tasse dabei hier. Ah, sind ja wieder von überall Leute dabei. Mega. Hannover, Schwarzwald, Wien, Münster, da habe ich mal studiert. Sehr, 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 sehr schön. Am Niederrhein. Andreas, mir geht's gut. Vielen Dank. Toll, 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 toll. Langballig, das ist hier um die Ecke. Berlin, das ist nicht hier um die Ecke. Schweiz, wir sind international. Mega. Glückstadt. Sehr, 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 sehr schön. Österreich. Salzburg. Sauerland, Bremen. Toll. Ah, Frage. Können wir auch mal etwas in der Basisbibel lesen? Hab sie in Lila und finde sie mittlerweile schon besser als die NLB, die Neues Leben Bibel. Ich habe hier meine, ups, ups, meine blaue Basisbibel. Ich bin tatsächlich auch jetzt von der neuen, die ist ja jetzt neu raus. Vielleicht hast du das Video auf meinem Kanal gesehen, was Montag kam zur Basisbibel. Die ist jetzt neu raus. In komplett. Vorher gab es die ja nur in Neues Testament mit Psalm und ein bisschen AT. Und jetzt gibt es die mit allem. Und diese Bible Study werden wir noch in diesem Stil fertig machen. Ist ja auch gar nicht mehr so viel. Wir sind jetzt bei 4 halb durch und Kapitel 5 und 6 kommen nur noch dann. Bei der nächsten, die ich aus dem AT machen möchte, da habe ich tatsächlich überlegt, dass wir die Basisbibel mal nehmen. Mal so als kleines Experiment. Die gefällt mir nämlich tatsächlich sehr gut. Die ist gut wortgenau. Also die ist jetzt nicht. Die macht jetzt auch nicht ständig aus einem Satz irgendwie vier und führt noch sieben Erklärungen zu, die da eigentlich nicht stehen, sondern die ist dicht, dicht, dicht am Text. aber echt gut zu lesen. Also zum Beispiel, aktuell ist es so, dass die blaue hier so die Bibel ist, in der ich gerade ganz viel lese einfach. Bin ich sehr happy mit. Und bei der nächsten Bible Study werden wir darauf auch mal umschwenken dann. So, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Ah, okay, jetzt wurde hier ganz viel versucht, in die Telegram-Gruppe reinzukommen. Ja, Links kann man im Chat nicht posten. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erklärt. Das ist einfach so eine kleine Sicherheitsvorkehrung, weil man weiß nie genau bei Live. Also wir haben ja nicht so das Problem bei uns. Das ist hier eine super, super, super suche Sache, unsere Bible Studies immer. Aber man weiß nie so genau, wer reinkommt und was die dann für Links posten. Und damit da nichts Schlimmes passiert, sind Links in Live-Veranstaltungen bei mir gesperrt. Ja, guck mal hier, Flensburg, gleich nebenan. Hallo, wir kennen uns. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, wo eine Frage kommt. Genau, sonst den Link zur Bible Study Gruppe, den kann man danach in die Kommentare auch posten. Ja, im Chat geht's nicht, im normalen Kommentar kann man sowas reinposten. Aber ich glaube, ich sehe jetzt hier auch, dass es geklappt hat. Ich muss mal ein bisschen weiter. Ah, hier ist, glaube ich, eine Frage. Wie viele Bibeln hast du mittlerweile bereits inhaltlich markiert und wie oft kamen dir dadurch neue Erkenntnisse? Also neue Erkenntnisse kommen mir ständig beim Bibellesen. Das ist das Schöne, das ist das Spannende, weil ich auch immer in einer anderen Situation bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Text hier, wenn ich eine Bibel nehmen würde, aus dem Studium zum Beispiel. Im Studium habe ich viel so eine normale Luther benutzt. Die hatte ich in so einem schwarz-braunen Leder, Einband, die gab es eine Zeit lang. Wenn ich da zum Beispiel gucken würde, was ich da markiert habe, ist der gleiche Text, hätte ich aber andere Sachen markiert, weil ich einfach in einer ganz anderen Lebenssituation auch war und auf andere Dinge für mir vielleicht mehr ins Auge gesprungen sind oder ich andere Bücher inzwischen gelesen habe auch und so weiter und so weiter. Also das, ich finde immer neue Sachen. Wie viele Bibeln ich insgesamt benutzt habe, kann ich dir gar nicht. Also ich habe da ein Regal, da stehen viele drin. Ich kann jetzt aus dem Kopf gar nicht so sagen, tatsächlich. Einige. Einige. So, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, kann man sich fragen, was würde Jesus tun? Versuche ich immer wieder umzusetzen. Ich habe das mal markiert, weil ich, ja, und ich füge immer gern noch eine zweite Sache zu. Nicht nur, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus für mich getan? Klingt auf einem Armband nicht so schön, aber daran muss man sich Minimum genauso, eigentlich muss man sich noch mehr daran erinnern. Schritt 1, was hat Jesus für mich getan? Schritt 2, was würde Jesus tun? Weil das ganz, ganz Entscheidende, was Jesus getan hat, ist das, was er für dich getan hat. Deshalb habe ich das kurz auf dem Bildschirm geholt. So, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Frage: Wie ermahnt ein guter Pastor seine Gemeinde? Also in dem Bereich bin ich kein guter Pastor tatsächlich. Ich bin in vielen Bereichen, glaube ich, ein mittelmäßiger Pastor. Aber wie ermahnt ein guter Pastor seine Gemeinde? Mit Liebe haben wir heute gelernt. Mit Liebe und mit lieber zu vielen Worten, also vielen guten, positiv, mit Gespräch. Also es gab ja, also dieser Begriff abkanzeln, der kommt ja nicht, das ist ja kein Zufall, dass das Wort Kanzel drin vorkommt. Die Kanzel wurde ja früher auch tatsächlich benutzt. Also, oder anders, es gibt in der lutherischen Liturgie, gibt es einen Punkt zwischen Predigt und Abendmahl. Der findet noch auf der Kanzel statt. Also wenn du die lutherische Liturgie tatsächlich ganz original machst, dann ist es so, du stehst bei der Predigt, ja auf der Kanzel, bei den anderen Dingen nicht. Gepredigt wird aber dann von der Kanzel. Dann kommt danach ein Lied oder eine Strophe oder was auch immer. Und für den Punkt, der danach kommt, stehst du liturgisch gesehen eigentlich noch auf der Kanzel, obwohl es nicht die Predigt ist. Du gehst erst danach runter. Und das, was nämlich nach diesem Lied kommt, sind die Abkündigungen. Heute ist es ganz oft so, dass da halt drin steht, wann trifft sich die Bibelgruppe, wann ist der nächste Gottesdienst und wofür sammeln wir die Kollekte. Das ist normalerweise das, was in der Abkündigung drin ist. Original, fragt man sich, okay, warum macht er das von der Kanzel? Das ist ja jetzt noch nicht wirklich Predigt. Eigentlich war an diesem Zeitpunkt wurden die Leute genannt, die nicht zum Abendmahl zugelassen sind, weil der nächste logische Punkt wäre das Abendmahl. Und daher kommt Abkanzeln. der Pastor steht oben auf der Kanzel und sagt, so, ich weiß ja, ich habe ja gehört, irgendwie, weiß ich nicht, Bauer Müller hat bei Bauer Piepenbrink einen Sack Kartoffeln geklaut. Bauer Müller, heute kein Abendmahl für dich. Erstmal Buße tun. So, das ist, daher, das sind die Abkündigungen eigentlich, da kommt Abkanzeln her. Das würde ich sagen, ist keine schöne Art und Weise, eine Gemeinde zu ermahnen. Idealerweise natürlich mit Liebe, mit Gesprächen, mit Zuhören, mit rausfinden, was ist die Geschichte dahinter, mit sich nicht automatisch eine Ebene höher stellen und den Leuten das Leben erklären wollen, sondern gemeinsam die Situation erkunden. Was ist da los? So. Bengel42 fragt, wie intensiv benutzt du Logos zur Vorbereitung von Predigten, Bible Studies etc.? Und dann in Klammern, wolltest du nicht mal ein Video zu Logos machen? Ja, wollte ich mal machen. Bin ich nie zu gekommen, weil ich tatsächlich Logos in letzter Zeit gar nicht mehr so viel benutze. Also ich benutze das punktuell mal und ich habe bestimmte Bücher, die ich in Logos habe, die ich dann gerne nutze. So, weil, also, ne, ich habe manche, oder ich habe in Logos viele Bücher, die ich nicht in Papierform habe. Das heißt, wenn ich in dieses Buch reingucken möchte, in einen Kommentar oder sowas oder so, muss ich Logos benutzen. Für alle, die es nicht wissen, Logos ist eine ziemlich umfangreiche Bibelsoftware. Da sind ganz viele Bibeln drin und Kommentare und dann kann man das miteinander verlinken, nebeneinander tun und dann ist das alles parallel und so, als hättest du 70 Bücher gleichzeitig auf dem Tisch. In letzter Zeit benutze ich es tatsächlich gar nicht mehr so viel. Einfach weil, ja, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich benutze es punktuell. Ja. Auf welchen Anlass hin hat Paulus den Brief eigentlich geschrieben? Der Grund ist klar, um sie zu Jesus zurückzuführen. Jo. Aber gab es einen konkreten Anlass oder Vorfall? Es ist so, dass in dem Moment, da müsstest du nochmal an den Anfang gucken, es ist in der Gemeinde so, dass da Stress ist. Dass es da Leute gibt, die Stimmung gegen Paulus auch machen. Und da sind wir so in den ersten ein, zwei Folgen von der Bible Study auch drauf eingegangen. Dass das stark dieser Grund ist. Also er fängt, jetzt können wir noch mal in die Basisbibel reingucken. Lass mich mal schauen. Dann muss ich nicht hier irgendwas zusammenschustern, woran ich mich erinnere, sondern wir können einfach in den Text schauen. Das ist immer schlauer. So, wo ist er? Da. War uns ja aufgefallen bei der Bible Study, das ist jetzt die Basisbibel übrigens, war uns ja aufgefallen, er macht hier diese normale Anrede, wie das damals in so einem Brief kommt. Und normalerweise würde an dieser Stelle so ein Lobteil kommen. Wenn man so einen typisch klassischen Brief zur damaligen Zeit sich anguckt, wie Paulus das auch sonst macht, kommt jetzt, hey, ich freue mich so, dass ihr die Besten seid. Ich habe so viel Gutes von euch gehört. Guckt ja mal den Philipperbrief an, da ist das ziemlich gut drin. Kommt nicht, sondern er fängt direkt mit an. Ich wundere mich doch sehr, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht. Vielmehr führen gewisse Leute euch in die Irre. Da ist diese Irrlehrer-Problematik. Also das ist der Anlass für diesen Brief. Paulus hat irgendwie gehört, dass es bei denen, dass die vom Weg abkommen. Und dass die sich in die Irre führen lassen von anderen Leuten, die irgendwie ein anderes Evangelium verkünden, das es nicht gibt. Genau. Interessant, dass bei der Schlachter in Vers 14 nicht rauskommt, dass es Anfechtung für die Galater ist. Kannst du da was zum Grundtext sagen? Ich habe jetzt hier gerade keine Schlachter auf dem Schreibtisch liegen, aber ich kann einmal, ich gucke einmal auf dem Handy schnell nach, weil ich gerade keine Schlachter hier liegen habe. So, lass mich mal checken. Lesen. Kann sich nur um Stunden handeln. Galater 4, welcher Vers war das? 14. So, was steht denn da? Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Also, und meine Anfechtung in meinem Fleisch übersetzt die Schlachter. Und was wir eben hatten ist, und obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war. Da ist die Schlachter tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen holperiger, aber es ist im Griechischen manchmal so, dass man gucken muss, worauf bezieht sich welcher Genitiv. Das ist so. Zum Urtext kann ich jetzt gerade tatsächlich gar nichts sagen, weil ich keine griechische Bibel hier habe. Die habe ich gerade verliehen. was man so macht. Genau. Frage: Jesaja als nächstes? Nein. Weißt du schon, was du nehmen willst? Ich hab zwei in der engeren Auswahl. Also zwischen den beiden entscheidet sich das gerade. Siehst du dann, wenn es soweit ist? So. Baba fragt, wie geht's dir mit der Übersetzung von Johannes 1,1 in der Basisbibel? Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Gruselig. Ich finde es nicht so gruselig tatsächlich. Es ist natürlich stark anders als das, was wir von Luther gewohnt sind. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Vom Griechischen her geht es aber tatsächlich beides. Also der griechische Urtext fängt ja an irgendwie en arche en ho logos oder so. Wie gesagt, mein Urtext ist verliehen. Das geht theoretisch. Es ist für unsere Ohren aber ungewohnt. Da gebe ich dir zu. Da gebe ich dir recht. Wie geht es dir mit dem Auswendiglernen? Bezieht sich der Wando auf mein Video, was ich Montag rausgebracht habe. Das ist ja so eine Mischung aus Basisbibel vorstellen und mein Experiment, Psalm 139 auswendig zu lernen. Geht voran, ich bin noch lange nicht fertig. In 4,9 steht, Gott kennt euch jetzt. Wie ist das gemeint? Zeitlich. Wir springen noch einmal zurück, dass wir das alle vor Augen haben. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt seid, wie werdet ihr bla bla bla. Wir können einfach mal aus Spaß zum Vergleich nochmal die Basisbibel dazulegen, weil wir die eben auch schon hatten. Lass mich mal checken hier. Römer, Korinther, Galater. Aber jetzt kennt ihr Gott oder besser gesagt, Gott kennt euch. Ich würde tatsächlich sagen, es ist zeitlich gemeint, weil es ja tatsächlich hier oben auch geht, aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet. Also er spricht von einem Früher und von einem Jetzt. Also ist es meiner Meinung nach tatsächlich, ist es zeitlich gemeint. Sebastian fragt, feierst du deinen Geburtstag eigentlich trotzdem? Trotz was? Trotz Feste feiern, was wir eben hatten? Ja, also ich feiere meinen Geburtstag. Worum es hier geht, ist ja, dass man, oder anders, wenn ich meinen Geburtstag feiere, dann ist das einfach nur ein Geburtstag feiern. Worum es hier geht, wenn es um den Sabbat geht oder Neumondfest oder sowas, dann geht es darum, etwas Religiöses, eine religiöse Handlung zu tun, mit der Idee, wenn ich die richtig tue, dann muss Gott mich lieb haben. Und wenn ich meinen Geburtstag feiere, gehe ich nicht davon aus, dass ich den auf eine bestimmte Art feiern muss oder mit der richtigen, ich weiß nicht was tun muss, oder einen bestimmten Ablauf, damit Gott mich mag. Mein Geburtstag ist einfach ein Tag, an dem ich Kuchen esse und mich freue. Welche Übersetzung ist genauer, die NGÜ, also Neue Genfer Übersetzung, oder die Neue Basisbibel? Welche bevorzugst du? Ich bevorzuge tatsächlich die Basisbibel, weil es die in komplett gibt und weil ich tatsächlich auch davon ausgehe, dass es die genauere ist. Ich habe das noch nicht alles komplett verglichen, natürlich. So weit bin ich noch nicht. Aber ich finde die, also ich mag auch die Neue Genfer Übersetzung, aber ich glaube, die Basisbibel ist da in Punkten ein Ticken genauer. Mario fragt, wenn in der Bibel steht, dies alles soll in Bälde geschehen, wie sollen wir das verstehen? Dachten die Apostel, es soll noch zu ihren Lebzeiten geschehen, zum Beispiel die Wiederkunft Christi? Die Frage kommt in jeder Bible Study irgendwie, sind wir in der Endzeit? Gunnar, sag mal. Streng genommen ja, weil seit sozusagen Jesus gekreuzigt, auferstanden und Himmelfahrt ist, sind wir in dem letzten Abschnitt der Zeit, den es gibt. Also wenn du dir das in groß vorstellst, gibt es die Zeit ganz früh, Paradies und so weiter, Zeit der Erzväter, Zeit des Volkes Israel, Zeit des Exils. Und dann irgendwann kommt dieser große Einschnitt, Jesus wird geboren, Jesus stirbt, Jesus steht von den Toten auf, Jesus fährt in den Himmel. Pfingsten passiert. Und seit Pfingsten sind wir in diesem letzten Abschnitt, der damit endet, dass Jesus wiederkommt. Und dann ist eh Schicht im Schacht. So. Das heißt, streng genommen sind wir in der Endzeit. Wenn man aber sagt, wir leben in der Endzeit, dann denken Leute, die das hören normalerweise, okay, Gunnar sitzt mit einem Stahlhelm im Keller und hat ganz viel gebunkert, weil es gleich Feuer regnet. Das bedeutet jetzt nicht automatisch. Also, auf Dauer? Möglich. Aber nicht morgen wahrscheinlich. Jesus sagt, hör auf, dir Gedanken zu machen und versuch das auszurechnen. Das funktioniert nicht, sagt er. Kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Homer das versucht? Es gibt eine Simpsons-Folge, da versucht Homer den Termin der Apokalypse zu errechnen. Er hat es auch nicht hingekriegt. Also, am Ende dann schon, aber guck die Folge, falls du sie nicht kennst. Jo. Kannst du mal ein Video zur Schreibwarenbibel machen? Das kann ich gerne mal machen. Das kann ich gerne mal machen. Frage, wo kann ich mich taufen lassen? In der Kirche. Momentan ein bisschen tricky, weil das besondere Auflagen hat und besondere Menge an Gästen nur zugelassen ist. Aber prinzipiell in einer Kirche. Oh, Psalm, hast du nicht 109, habe ich eben 139 gesagt? Ich meine 119. Das ist der längste Psalm, 176 Verse hat er. Tatsächlich, weil es der längste ist. Also ich dachte mir, Psalm 23 auswendig lernen ist jetzt nicht so die Herausforderung. Und ja, ich will es halt mal versuchen. Vielleicht klappt es ja auch nicht. Vielleicht verzweifle ich auch komplett. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, ich guck mal weiter. Da. Findest du die HFA, Hoffnung für alle Bibel, gut übersetzt? Für bestimmte Dinge ja. Zum Beispiel aktuell mit den Konfis benutzen wir die Hoffnung für alle. Wobei der nächste Jahrgang, mit denen werden wir die Basisbibel benutzen. Weil es die jetzt auch in komplett gibt. Vorher war immer so der Hinderungsgrund, das ist halt nicht komplett. Also wir können halt zum Beispiel, wenn wir irgendwie uns mit Abraham beschäftigen wollen, dann ist das schwierig. So, aber jetzt ab der nächsten Runde werden wir die benutzen. Ich habe Ihnen vor 4 Tagen eine Frage auf Instagram geschrieben. Haben Sie viele Fragen, auf die Sie nicht mehr eingehen können? Es kann tatsächlich sein, dass ich da noch nicht hinterhergekommen bin. Ich habe, man hat ja bei Instagram immer dieses Anfragenfenster und da sind immer irgendwie 40, 50 Sachen drin. Also es tut mir leid, ich gucke nachher nochmal. Mein Ziel ist es, tatsächlich Fragen zu beantworten. Alle möglichst. Aber ich komme nicht immer hinterher, weil ich auch andere Dinge zu tun habe. Deutlich mehr andere Dinge. Also Instagram-Fragen stehen dann manchmal tatsächlich hinten an. Das ist leider so. Warum heißt es, bis dass der Tod uns scheidet, wenn wir im Himmel ewig leben? Weil wir im Himmel nicht mehr verheiratet sein werden. Also nicht mehr. Ich habe mal ein Video gemacht. Keine Ehen im Himmel oder so heißt das. Wir werden im Himmel ewig leben und wir werden auch verheiratet sein. Aber, Newsflash, Spoiler, wir sind alle die Braut. Weil Jesus ist der Bräutigam. Also es gibt eine riesengroße, megamäßige Ehe im Himmel, von der wir alle gemeinsam Teil sind. Genau. Und jetzt werden alle Bibeln abgefragt, merke ich schon. Wie findest du die Gute Nachricht Bibel? Habe ich tatsächlich kaum Erfahrung mitgemacht. Habe ich nie wirklich, das war ja ganz lange, so verstehe ich das sozusagen, die Jugendbibel zur Lutherbibel. Vielleicht stimmt das auch nicht. Aber so hatte ich das immer so, das war immer so mein Blick darauf. Habe ich aber tatsächlich kaum, habe ich nie groß benutzt. Also kann ich nichts wirklich zu sagen. Genau. Ja, guck mal. Da haben wir ja schon ganz viele Fragen durchgekloppt hier heute. Läuft. Ich trinke nochmal einen Schluck. Vielleicht kommt ja noch was. Whoops. Die wollte ich gar nicht. Die wollte ich. Was ist deine Meinung über Zeugen Jehova? Ich kriege relativ häufig Mails, was heißt relativ häufig, aber sagen wir mal bisher so eine Handvoll, 6, 7, 8 Mal so vielleicht. Von Leuten, die sagen, ich habe deine Sachen geguckt und habe mich mit der Bibel beschäftigt und ich wollte dir mal Danke sagen, weil mir das geholfen hat, bei den Zeugen Jehovas auszusteigen. Und das freut mich tatsächlich sehr. Also ich freue mich, wenn Leute bei den Zeugen Jehovas aussteigen. Das ist nämlich weder theologisch eine, hat das irgendwie Hand und Fuß, noch ist das zwischenmenschlich oder für die Psyche von Leuten eine gute Sache. Also, wenn du durch Zufall hier gerade dabei bist, irgendwer von euch und ist bei den Zeugen Jehovas und möchte da raus, dann sucht euch da tatsächlich Hilfe. Ja? Was ist es, was du da trinkst? Jetzt kommen hier die guten Fragen, Sebastian. Das hier ist mein Krug. Das ist ein Dreiviertel Liter. Davon versuche ich immer 3 Stück am Tag zu trinken. Und da ist Rhabarberschorle drin. Bin ein Genießer. Wie ist das eigentlich als Pfarrer? Sagt man sich wirklich, nach 7 Jahren ist es gut, die Gemeinde zu wechseln? Kommt immer auf die Gemeinde an, ne? Nein, also, das ist ganz unterschiedlich von Landeskirche zu Landeskirche. Und sowieso von Kirche zu Kirche. Bei uns ist es so, also, bei uns in der Nordkirche, muss man überlegen, ne? Also, ich bin Pastor in der Nordkirche, ganz oben im Norden. Wir haben die Empfehlung, keine Pflicht, aber es gibt die Empfehlung, dass man sagt, so alle 10, 12 Jahre zu wechseln, tut dem Pastor gut und tut auch der Gemeinde gut. Muss man nicht machen. Es gibt Leute, die wechseln nach 4 Jahren. Vielleicht auch nicht unbedingt, weil alles immer super war. Es gibt Leute, die sind 30 Jahre auf einer Stelle. Also es gibt bei uns nicht so, dass nach 12 Jahren der Brief kommt, wo drin steht, so, jetzt pack mal deine Koffer. Ne? Ich glaube, ewig auf einer Stelle zu bleiben, ist tatsächlich für die Gemeinde auf Dauer nicht so gut. Also wenn jemand wirklich 30 Jahre auf einer Stelle ist, dann stellt sich, so habe ich das erlebt, also natürlich nicht persönlich, aber so kenne ich das aus Gemeinden, dass sich im Endeffekt so ein Klüngel irgendwie bildet. Das sind die, die als der Pastor kam, sein Alter hatten oder so, ja, um den Dreh. Und die ziehen sich dann so ein bisschen durch, weil man irgendwie auch immer so in seiner Peer Group am Ende ist. Und von daher ist es schon schlau zu sagen, dass man immer mal wieder, ja, was hat man denn dann so, ne? 3 Gemeinden in seinem Leben vielleicht. So. Also, wenn man jetzt, gehen wir mal davon aus, dass man bummelig so 35, 36 Jahre als Pastor arbeitet. Genau. Aber es gibt bei uns keine Pflicht. Ich weiß, woanders ist es anders. Dass es zum Beispiel auch gerade in der Anfangszeit so ist, dass gerade so in den ersten Jahren viel gewechselt wird und man dann irgendwann länger wo bleibt. Aber hier ist es nicht so. Wie würdest du einem drogenabhängigen Freund, der auch an Gott glaubt, helfen? Also erstmal, Luis, finde ich das mega gut, dass du offensichtlich helfen möchtest. Das ist sehr, 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 sehr gut, sehr stark von dir. Kommt immer ein bisschen auch auf die Situation an. Ist das jemand, der gerade wirklich aktiv da irgendwie drin ist? Oder jemand, der da immer wieder mit zu kämpfen hat? Oder jemand, der gerade richtig am Abrutschen ist? Das hat ja natürlich alles damit zu tun. Und ich glaube, im Bestfall, also, oder was heißt im Bestfall? Man muss so Leute aus ihrem Umfeld trennen. Also normalerweise ist man ja nicht alleine, sondern hat irgendwie eine Clique, wo das auch irgendwie Thema ist. Und ein Entzug wäre dann angebracht. So, hat jetzt erstmal nichts mit Jesus zu tun unbedingt, ne? Aber ein Entzug wäre auf jeden Fall angebracht. Und du kannst ihn dabei unterstützen, Nächstenliebe üben, beten. Vielleicht begleiten bei Dingen. So. Passt dabei aber auch auf dich selber auf. Das ist ganz wichtig. Ne? Man darf auch nicht beim Helfen sozusagen kaputt gehen. Das hilft am Ende. Also wenn am Ende beide kaputt sind, hat da auch keiner was von. Magst du die große oder die kleine Basisbibel lieber? Kommt darauf an, wofür. Beim Lesen lese ich die kleine lieber. Also die kleine ist diese blaue, die ich hier gerade hatte. Die große habe ich jetzt auch keine hier auf dem Schreibtisch. Die ist ein deutliches, deutliches Stück größer. Also auch deutlich dicker und schwerer. Da ist es so, die kann ich mir mega gut vorstellen als Bibel im Gottesdienst, aus der vorgelesen wird. So für meinen normalen, privaten Gebrauch benutze ich die kleine. Aber für zum Vorlesen gerade im Gottesdienst kann ich mir die große super gut vorstellen, weil die auch so zeilenmäßig abgesetzt ist. Genau. Welche Tipps, Hinweise würdest du einem Menschen geben, wenn sie zum Christentum konvertieren möchten? Darf man dann den Glauben für eine Weile geheim halten, wenn es im jetzigen Umfeld Folgen haben könnte? Was meinst du mit Folgen, ist die Frage. Also reden wir davon, Freunde lachen dich aus, weil du sagst, du bist Christ? Oder reden wir davon, du bist im Iran und wirst geköpft? So, ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Situationen. Also, ne, wenn ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, dass wir uns bei der erstbesten Gelegenheit zum Märtyrer machen. Ja. Wenn es nur darum geht, dass du denkst, oh Mensch, jetzt lachen die mich aus, dann hat man mehr Mut. Was kann man machen, wenn man Probleme mit Lästern hat und sich schnell über andere aufregt? Ist das im Jakobusbrief, wo es heißt, dass man langsamer im Sprechen als im Hören sein soll? Ich glaube ja, ne? Ihr berichtigt mich sonst. Einfach mal den Mund halten. einfach mal den Mund halten und mehr zuhören. Und ich glaube, man kann das trainieren. Ja, man kann das trainieren. Ich suche eine kleine Bibel mit großer Schrift. Das wird schwierig. Weil eine kleine Bibel mit großer Schrift wird dann wahrscheinlich auch relativ schnell relativ dick. Ich weiß, es gibt von... was ist denn das? Ich glaube, es gibt das einmal von der Luther und einmal von der Elberfelder. Da gibt es so mehrbändige Dinge. Das sind dann irgendwie 5 Bände, wo dann die Bibel aufgeteilt ist. Und dadurch sind die nicht so dick, aber haben die Möglichkeit, größere Schrift zu machen. Muss mal gucken, bei SCM oder so haben sie die, glaube ich, zu kaufen. Eine machen wir noch. Guten Abend. Viele Christen beschäftigen sich meiner Meinung nach zu sehr mit dem Thema Heilung. Was meinst du dazu? Also ich erlebe beides. Ich glaube, manche reden da zu wenig, manche zu viel drüber. Also ich glaube, man darf von Gott, ich will jetzt nicht erwartend sagen, weil das bei ganz vielen wieder falsche Assoziationen erweckt, aber man darf darauf hoffen. Das ist ein Wort, das ich suche. Man darf auch darauf hoffen. Wenn sich der Glaube nur noch darin ausdrückt, sozusagen, dass es nur noch darum geht, meine Gesundheit in dieser Welt, also wenn sich alles darum dreht, nur noch um Gesundheit, um nicht krank sein, dann verlieren wir eine ganz, ganz starke Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Hallo Gunnar, warum benutzt du nie die Einheitsübersetzung? Als Katholik dachte ich immer, dass diese Übersetzung auch von vielen Protestanten benutzt wird. Ja, wird die, glaube ich, auch. Und ich meine, lass mich jetzt nicht lügen, ne? Wie rum war das? Der AT-Teil wurde von der gemeinsamen Kommission übersetzt. Der NT-Teil stärker von den Katholiken? Oder andersrum? Ich glaube, tatsächlich ist die verbreiteter im Süden. Also, wir haben hier oben keine Katholiken. Also nicht so richtig. Das ist, was woanders oft die Katholiken sind, sind hier tatsächlich die Dänen. Also, die andere Gemeinde, die es hier bei uns im Ort gibt, die einmal im Monat hier einen Gottesdienst macht, das ist eine größere Gemeinde mit verschiedenen Orten sozusagen, das ist tatsächlich die dänische Gemeinde, also eine dänische Auslandsgemeinde. Wir sind so weit hier oben, da ist das nicht so katholisch. Vielleicht liegt es auch daran. Aber nee, tatsächlich, ich selber benutze, ich habe nicht mal eine. Ich benutze die tatsächlich nicht so wirklich. Nee. Da kenne ich mich auch tatsächlich überhaupt nicht mit aus. Wurde ich schon mal gefragt, aber irgendwann. Ja. Wir hatten auch jemanden, der vom Islam ins Christentum gegangen ist. Da war es am Anfang gut, es nicht gleich preiszugeben. Auch bei uns in Deutschland lebt er gefährlich. Ja, okay, das ist eine Situation, die kann ich mir auch vorstellen. Das ist nicht automatisch so wie im Iran, aber na klar, das ist ein krasser Wechsel, nicht nur der Religion, sondern auch der Kultur, der mit allem, was dazugehört. So, das verstehe ich. So. Und ich glaube, da müssen wir Menschen auch Raum geben, das erstmal zu entdecken auch. Ne? Ich glaube, das ist, ist was anderes als ich möchte nicht, dass man mich in der Schule auslacht. Jo. So, guck mal. Ich glaube, damit, eine Stunde ist rum, haben wir ganz schön viel geschafft heute. Ich würde gerne zum Abschluss gerne noch mit euch beten. Sollen wir das mal machen? Oh, Andreas, ich habe deine Frage überlesen. Andreas, wie war deine Frage? Ich versuche, die noch zu finden. Ach, das Bibellexikon. Die mache ich noch. Kannst du für normale Leute ein gutes Bibellexikon oder einen Kommentar empfehlen? RGG wünsche ich mir irgendwann zum 50. Dauert aber noch etwas. Also die RGG ist Religion in Geschichte und Gegenwart. Das ist so ein, ich habe das da irgendwo stehen, so ein Mehrbänder. Das ist tatsächlich für Normalsterbliche auch echt gut zu verstehen. Also bei Kommentar habe ich ja mal ein Video gemacht, wo ich diesen Edition C-Kommentar vorstelle und den blauen, wie heißt der noch? Württemberger? Württembergischer? Habe ich vergessen, steht da auch. Den kann ich gut empfehlen. Wenn du wirklich was, weil du was Kleineres suchst, Edition C, der ist aber nur Neues Testament. Sind so fünf Bände. Sind echt gut. RGG wäre, also ich bin mit Bibellexikon nicht so firm tatsächlich. RGG wäre was, kostet aber glaube ich 100 Euro, ne? Dieser Schuber in dieser Telefonbuch-Labber-Variante. Das ist die. Ah, Wuppertaler Kommentar, sagt Hagen. Ja, den meine ich. Ich habe auch nur diese Wabbel-Variante für 100 Euro. Genau. Das wäre vielleicht was. Ja. Sonst weiß ich nicht so viel über. Bibellexika. Tut mir leid. Also, lass uns mal beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir gemeinsam hier heute Bible Study machen konnten, dass wir hier als Gemeinschaft zusammenkommen und dass wir immer wieder neu die Schätze in deinem Wort entdecken. Und ich danke dir auch für jeden, der heute mit dazugekommen ist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch schon jeden Mittwochabend. Danke, dass du uns hier mit Gemeinschaft segnest, mit Austausch segnest. Und dass du mit deinem Geist bei uns bist. Ich danke dir auch für alle Leute, die einfach mal reinschauen, um zu sehen, was hier so los ist. Segne du auch sie und zeig dich ihnen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Jetzt beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch. Ganz, ganz herzlich für heute Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder mit dem nächsten Stück Galaterbrief. Und ja, passt auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, Sonntag ist wieder 10 Uhr Sonntag Online-Gottesdienst hier auf diesem Kanal. Schaut mal rein. Freue ich mich. Ja, also, wir sehen uns. Gottes Segen für euch. Hat mich gefreut. Ciao, ciao.